Hallo und herzlich willkommen zur neuen Connection.de Podcast-Episode. Ja, ich habe es tatsächlich nicht verlernt, obwohl es, gefühlt eine Ewigkeit her ist, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Bisschen Trouble im Sommer gehabt, das Ganze erklären wir aber gleich auch nochmal. Ich begrüße erstmal meine mir zugeschalteten Gäste, zum einen aus Frankfurt, den Carsten.
Hallo zusammen.
Und aus nordhessischen Gefilden unseren Experten Steffen König.
Hallo.
Ja, so. Und dann können wir es eigentlich auch verlautbaren. Also wir haben ja keinen Saisonrückblick, auf den warten einige wohl immer noch. Der wird nicht mehr kommen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr einfach den vom letzten Jahr hören. Der würde ähnlich ausfallen. Wir sind das letzte Mal tatsächlich in dieser Konstellation zugange. Und da würde ich einmal kurz nach Südhessen abgeben.
Carsten. Ja, genau. Also ich werde mich nach der Folge heute erstmal verabschieden. Es ist einfach so, dass ich das Interesse für die Huskies und Eishockey gerade irgendwie nicht so habe. Und es macht dann einfach keinen Sinn, wenn ich nur spärlich die Spiele verfolge oder die Liga verfolge, dass ich dann großartig meinen Senf jede Woche oder alle zwei Wochen dazu abgebe. Und deswegen haben Flo und ich drüber gesprochen und ich werde mich erstmal zurückziehen. Vielleicht gibt es irgendwann eine Rückkehr, vielleicht tauche ich mal zwischendurch auf, aber für regelmäßige Folgen wird es einfach nicht hinhauen. Und deswegen kriegt ihr heute nochmal meinen Senf auf die Ohren und danach habt ihr deutlich länger Ruhe von meiner Stimme.
Was ich persönlich natürlich sehr schade finde. Vielen Dank auf jeden Fall für deinen Einsatz in den letzten Jahren. Ja, schon ein paar Jahre. Hat immer sehr viel Spaß mit dir gemacht und tatsächlich hast du mir auch gesagt, ich weiß nicht, ob es so stimmt oder ob das eine Floskel war, dass es dir zuletzt eigentlich auch wieder mehr Spaß gemacht hatte, allein die Unterhaltung an sich, aber ja, meine, die Frustration saß da wahrscheinlich.
Definitiv. Immer. Genau, es ist definitiv nicht so, dass ich keinen Bock auf Podcast hätte oder so oder keinen Bock auf dich.
Ha, das wollte ich hören.
Genau. Nee, es ist einfach, es macht keinen Sinn für mich, über Eishockey zu reden, wenn ich halt einfach gar nicht so viel mitbekomme davon. Ich habe mich jetzt nochmal hier auf unsere große Saisonvorschau ein bisschen vorbereitet, aber auch das ist ziemlich schwer gefallen, weil ich von der Vorbereitungsphase allein schon gar nicht so viel mitbekommen habe. Und wie gesagt, dann macht es halt gar keinen Sinn, hier jede Woche sich an den Laptop zu setzen und irgendwas zu erzählen, wenn ich gar nicht weiß, worüber ich rede.
Ja. Ja, so. Und jetzt, das Schöne an der Sache ist, dass wir nicht sagen müssen, dass das ganze Projekt tot ist, sondern der Steffen sich dazu bereit erklärt hat, mit mir weiterzumachen. Wir versuchen, also wir werden nicht mehr die Taktung schaffen, die Carsten und ich zuletzt ja tatsächlich fast eingehalten haben. Wöchentlich oder zweiwöchentlich, aber einmal im Monat kriegen wir hin, Steffen. Oder?
Das ist das Ziel, ganz genau. Also um das auch nochmal zu erklären, ich habe auch auf jeden Fall Lust, ein bisschen mehr zu podcasten als bisher. Das war ja vielleicht, weiß nicht, ein bis zweimal pro Jahr oder pro Saison, mit den Saisonvorschauen und eventuell mal einem Rückblick dabei oder so. Aber es ist nicht möglich, das, was du mit Carsten zusammen geleistet hast in diesem wöchentlichen Rhythmus, für mich einfach ist zeitlich nicht umsetzbar. Nur zur Erklärung, ich bin eben Familienvater, zweifacher Papa von zwei kleineren Jungs, und das ist einfach nicht möglich, vor allem aufgrund der Vorbereitung, die man für so eine Podcast-Folge machen muss. Und das finde ich oder glaube ich, dass das der ein oder andere gar nicht so weiß oder vielleicht auch so ein bisschen unterschätzt, dass es eben nicht die Aufnahme selbst ist, sondern eben auch die Vorbereitung auf so eine Podcast-Sendung, die eben sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und das kann ich eben wirklich in dieser wöchentlichen Regelmäßigkeit schon gar nicht leisten. Aber wie du schon gesagt hast, das Ziel ist es, dass wir ungefähr einmal pro Monat aufnehmen. Und das ist meiner Meinung nach besser als gar nichts, wie du schon gesagt hast. Besser als das Baby komplett zu begraben.
Ja, sehr schön. Freue ich mich auch drauf. Und dann schauen wir mal, wie wir dieses Format fortführen. Und steigen jetzt aber tatsächlich mal ein in das eigentliche Thema, denn wir drei nehmen zusammen, ja, leider zum letzten Mal, vielleicht zum letzten Mal, die große Saisonvorschau für die DL2-Saison 2025-2026 auf. Und wer uns in den letzten Jahren gehört hat, der weiß, wie wir das Ganze machen. Wir haben eine Tabelle erstellt, die wir wieder von unten nach oben durchgehen werden. Und vorab, naja, sprechen wir nochmal über die, oder kann ich ganz kurz sagen, was sich zur neuen Spielzeit ändert. Sportdeutschland TV ist nicht mehr Sportdeutschland TV, sondern heißt jetzt sporteurope.tv. Und ja, versucht sich halt ein bisschen internationaler aufzustellen. Gibt jetzt auch so einen monatlichen Pass, den man, oder ein Monatsabo, was man abschließen kann. Ja, das sind eigentlich schon die Neuerungen in dem Sinne. Das Schiedsrichterwesen wandert zurück zum DEB. Haben wir im Vorgespräch mal kurz drüber gesprochen. Da wird sich wahrscheinlich nicht groß was ändern, außer wer letztlich die Einteilung des Ganzen macht. Und ja, die Neuerungen im kommenden Jahr sind es jetzt 6 Clubs, die Interesse gemeldet haben und auch die notwendigen Unterlagen eingereicht haben für den Aufstieg in die DEL oder für einen eventuellen sportlichen Aufstieg in die DEL. Das, was die Dresdner Eislöwen letztes Jahr geschafft haben, möchten in der kommenden Saison schaffen Landshut, Rosenheim, Krefeld, Kassel, Düsseldorf und Ravensburg. Eigentlich oder, kann ja nur einer von denen. Ja, so, sonst gibt es eigentlich zur kommenden Saison keine gravierenden Neuerungen. Es ist dieselben Floskeln wie die ganze letzte oder wie die letzten Jahre. Die Liga ist attraktiver denn je und ja, ob das wirklich so kommt, können wir in den nächsten Minuten, Stunden, mal gucken, wie lange es wird, etwas genauer beleuchten. Ja, und dann fangen wir eigentlich mal direkt an mit unserem Platz 14, die Eispiraten Grimmitschau. Steffen, warum?
Warum Platz 14? Ja, also die Eispiraten, die kommen ja sozusagen aus der letzten Saison von Platz 12, also haben keine gute Spielzeit gehabt, haben sich in den Playdowns dann retten können zum Glück, aber sie haben meiner Meinung nach ihren Kader eigentlich kaum verbessert oder vielleicht sogar gerade im Angriff verschlechtert, denn da müssen sie vor allem die Abgänge des Top-Duos Lindberg und Smith verkraften. Also die haben die Offensive getragen. Mit Scott Fieser ist auch der drittbeste Scorer nicht mehr dabei. Und dann kommt eben hinzu, dass die trotz dieser drei Spieler den schwächsten Sturm der Liga hatten in der letzten Saison. Also da ist ein Tim McGawley jetzt neu mit dabei, den kennen wir aus Kassel. Den halte ich allerdings jetzt nicht für so einen überragenden Stürmer, weil er ja, zumindest in Kassel körperlich Probleme immer mal wieder gehabt hat. Also da ist er, was das Physische angeht, ein bisschen untergegangen. Er ist natürlich ein sehr kreativer Spieler, der hat geniale Momente, aber er ja, neigt dazu, ab und an mal abzutauchen. Also das sehe ich als Problem. Dylan Ruck ist wieder da in der Liga. Der war ja zumindest zu der Zeit, wo er in der DEL2 gespielt hat, für Frankfurt unter anderem, auch für Heilbronn, wirklich ein, ja, wenn nicht sogar der beste deutsche Stürmer der Liga. Aber der war jetzt 2 Jahre in der Oberliga unterwegs bei den Scorpions. Da ist fraglich, was er noch im Tank hat, ob er dieses Top-Niveau, diese Extraklasse überhaupt noch zeigen kann. Und und das sehe ich eben als Hauptproblem. In der Abwehr hat sich nicht so viel getan. Da haben sie mit McCormick jetzt einen Import drin, der sicherlich der Top-Verteidiger sein wird. Im Tor Oleg Schilin weg, da kommt Kevin Reich. Auch fraglich, ob der das gleiche Niveau bringen kann. Also ich sehe da wirklich das Problem, ja, vor allem im Sturm, dass sie eben diese Abgänge nicht kompensieren können. Und deswegen befürchte ich, dass die Eispiraten Grimmitschau ganz unten landen werden und wohl ja, der erste Anwärter sind auf den Abstieg möglicherweise.
Also ich habe Platz 13 gesagt, aber der war auch knapp mit quasi unserem nächsten. Würde dir da in allem zustimmen. Sehe bei Kevin Reich nicht ganz so viele Fragezeichen, glaube ich. Also der hat eine gute Oberliga-Saison gespielt. Ich bin mal gespannt, wie er sich wirklich durchsetzt am Ende. Klar, er muss den Oleg Schilin ersetzen. Aber sonst, ja, wie du auch sagst, also keine große Verbesserung und ja, wo willst du dich verbessern, wenn du letztes Jahr Zwölfter warst?
Was ich da ganz interessant finde, ist, dass der Dennis Schävelin offenbar von vornherein als Center eingeplant ist im Sturm in der dritten Reihe. Also normalerweise ja Abwehrspieler, hat ganz früher mal vorne gespielt, bei den Huskies dann ab und an mal ausgeholfen vorne, als da Bedarf war. Und jetzt in der Vorbereitung war es so, dass er von Anfang an eben im Sturm zum Einsatz kam, weil die genug Abwehrspieler haben hinten. Also das finde ich ganz interessant, dass er da für diese Rolle von vornherein vorgesehen ist.
Na, hinten kannst du ja so einen alten Haudegen wie Marius Galzo. Ältester Spieler der Liga, glaube ich, ne? Marius Galzo.
Der ist 41 Jahre alt, also Hut ab.
Ja, ich bin gespannt. Also ich würde, wir machen ja am Ende nochmal den Absteiger. Aber so die Krimmitschauer Aspiraten gehören eigentlich für mich zur Liga. Also, tja. Schauen wir mal. Gehen wir mal zum nächsten. Gehen wir nach Bayern. Und Platz 13 ist Weiden, Carsten.
Ja, Weiden war, glaube ich, letztes Jahr bestimmt die größte Überraschung der Saison. War ja im Vorfeld eigentlich von vielen schon als Abstiegskandidat gehandelt. Dann kamen noch die Probleme mit dem Sponsor hinzu, dass der Hauptsponsor insolvent gegangen ist und man ja quasi gucken musste, ob der Spielbetrieb überhaupt weitergeht, ob man die Zukunft sichern kann. Und schlussendlich hat man ja die Saison eigentlich überragend beendet. Ich glaube, selbst in den Playoffs wär noch so einiges möglich gewesen. Man hat dann neue Investoren gefunden, steht eigentlich jetzt finanziell gut aufgestellt da, zumindest von außen. Trotzdem glaube ich tatsächlich, dass Weiden der erste Abstiegskandidat sein wird. Also ich habe sie bei mir in der Tabelle auf Platz 14 getippt. Denn auch wenn sie ja wichtige Spieler wie Thomas Hrubesch oder Tyler Ward gehalten haben, glaube ich, dass diese Euphorie, die letztes Jahr da war, sie vor allem getragen hat. Ich sehe dann auch so ein bisschen Probleme noch auf der Torhüterposition. Da hat man ja mit Michael McNiven eigentlich einen Torhütertrainer jetzt, der dann auch spielen soll oder vielleicht auch andersrum, ich weiß es nicht so ganz. Aber auf jeden Fall dann auch eine Ausländerlizenz, von denen sie aktuell ja auch sogar fünf haben. Also da muss man dann gucken, inwieweit das Tor gehütet wird, ob das dann eher Felix Nowak macht, der zwar sehr jung ist, aber natürlich auch schon gute Leistungen gezeigt hat. Aber ich glaube einfach, dass dieses Team tatsächlich nicht in der Lage sein wird, wirklich nach oben zu schauen. Und ja, deswegen waren sie für mich eigentlich das Team, was ich auf den letzten Platz gesetzt habe in meiner Prognose.
Habe ich auch. Steffen hat es ein bisschen höher angesetzt. Magst du was ergänzen, warum du die vielleicht auf Platz 11
Ja,
setzt?
also rein auf den Kader bezogen würde ich euch auf jeden Fall zustimmen. Und gerade das Thema Euphorie, das ist ja auch ganz oft der Fall, dass so ein Aufsteiger in der ersten Saison richtig Gas gibt und überrascht und dann in der zweiten Saison Probleme hat. Bei Regensburg war es anders, die sind dann in der zweiten Saison Meister geworden nach dem Aufstieg, aber das war wahrscheinlich wirklich eine Ausnahme. Warum habe ich sie ein bisschen besser? Was heißt ein bisschen besser? Ich habe sie auf 11, also auch in den Playdowns drin. Aber ich denke, dass der Faktor Sebastian Buchwieser als Trainer vielleicht noch ein bisschen was bringen kann, weil der hat wirklich extrem viel rausgeholt aus dem Kader in der letzten Saison und ich denke wirklich, dass er ein guter Trainer ist und aus dem Team einen Tick mehr rauskitzeln kann. Aber trotz allem, ich sehe Weiden auch in den Playdowns.
Ja, gut, können wir eigentlich auch weitermachen, wenn wir schon in den Playdowns sind. Dann haben wir nämlich als nächstes, sorry an der Stelle schon mal an Olli und schöne Grüße, aber auf Platz 13 stehen bei uns die Wölfe aus Freiburg. Und ja, viel Unruhe in der letzten Saison gewesen. Ich glaube, 4 Trainer waren es letztlich. Seimek war zwischendurch auch an der Bande, jetzt dann zum Sportdirektor aufgestiegen. Martin Slukal ist geblieben und wird auch in der kommenden Saison coachen. Ja, getragen eigentlich letztes Jahr auch von einem sehr starken Torhüter-Duo. Also Cervini und Hegmann sind weiter an Bord. Die haben auch letztes Jahr einen eigentlich überragenden Job dann gemacht in Freiburg. Haben in der Verteidigung natürlich ist der Sameli Ventele zu erwähnen, mit seiner einzigen Ausländerlizenz in der Verteidigung, hat eine brutale Saison gespielt. Fragezeichen ist so ein bisschen hinter Niklas Hempel, der ja letztes Jahr mit seinen, war er noch 17, wurde dann, naja, wurde dann 18 in diesem Jahr und hat eigentlich schon stark aufgespielt. Das ist dann in der DEL auch nicht ganz ohne Folgen geblieben. Also er wechselt nach Schwenningen und die Hoffnungen liegen natürlich darauf, dass er weiter in der DEL 2 für den ERC Freiburg zum Einsatz kommt. Sonst noch Trinkfelder neu gekommen vom Ligakonkurrenten Krefeld. Aber alles in allem, also wenn sich da jetzt noch jemand zu Maximilian Leitner, der mit einem Kreuzbandriss länger ausfällt, noch jemand dazugesellt, sieht es in der Abwehr eigentlich auch schon relativ duster aus in Freiburg. Ja. Im Sturm, Sean O'Donnell, Elo Ero, Thomas Schwamberger sind weiter an Bord. Die Säulen, die letztes Jahr auch den Sturm getragen haben. Nikolas Linsenmeier, der ist natürlich aus Freiburg eigentlich auch nicht mehr wegzudenken. Hat auch letztes Jahr fast einen Punkt pro Spiel gescored. Neu ist Vincent Schlenker. Weiß ich nicht. Also er hat mich weder in Kassel, also nach seinem Weggang aus Krimmitschau, weder in Kassel noch eigentlich letzte Saison in Weiden überzeugt. Bin gespannt, welche Rolle er in Freiburg spielt. Und ich glaube, auch in Freiburg macht man sich relativ große Hoffnungen darauf. Und ja, es hängt auch ein bisschen was natürlich von Neuzugang Matej Peka ab, der als für mich als Fragezeichen aus Tschechien kommt, hat da zwar auch zwischen erster und zweiter Liga gependelt, aber ist auch erst, ja gut, ich meine, für die Ausländerlizenz 25 Jahre alt, aber ich glaube, der hat auch schon einen ganz schön großen Rucksack auf mit seiner Verpflichtung. Bin gespannt, was das in dieser Saison wird in Freiburg.
Muss mal kurz wegen einer Sache dazwischen grätschen. Wir haben uns vorhin noch drüber unterhalten, was sich kurzfristig noch getan hat personell. Und bei Vincent Schlenker ist es tatsächlich so, ich glaube, das kam aber erst gestern raus, dass er Freiburg wieder verlassen hat und dafür Travis Iwonik verpflichtet wurde. Okay. Also Schlenker wird tatsächlich nicht in Freiburg spielen, sondern wo auch immer. Steht, glaube ich, noch nicht fest. Aber dafür kam dann eben Travis Iwonik in den Kader.
Ja, würde jetzt ja auch nicht unbedingt als, vielleicht ein 1:1 Ersatz sogar. Also ich bin gespannt, Schlenker kann ja eine gute Rolle spielen. Ich meine, das hat man sich in Kassel ja auch erhofft. Oder hätte sie jetzt in Freiburg spielen können, ist ja jetzt nicht mehr da. Travis Evanick wird den Sturm auch nicht tragen.
Ja, ist halt ein physischer Spieler.
Klar.
Aber genau das sehe ich auch in Freiburg als Problem, dass die Frage ist, wer schießt denn da die Tore? Also Ero Elo ist klar, der hat, weiß nicht, über 20 auf jeden Fall gemacht, 24 so um den Dreh, 23.
25 Tore.
25, okay, ja. Und ja, aber dann, das ist wieder die Frage bei Freiburg. Also ich finde, der Kader, der schreit so ein bisschen danach, dass wieder unattraktives Eishockey gezeigt wird, dass die eben im Rahmen ihrer Möglichkeiten sich wehren müssen. Und das hat Martin Slukal ja letzte Saison eigentlich auch ganz gut geschafft, dass er wirklich eine Mannschaft dann formiert hat, die einfach schwierig zu spielen war. Und das musste er in dieser Saison wieder auf die Reihe bekommen. Weil auch die Imports, wie du sagst, Matej Peka ist, glaube ich, eher so ein Defensivstürmer. Ilisted ist jetzt auch nicht super kreativ, O'Donnell auch nicht. Also Elo haben sie, Linsenmeier haben sie, da müssen sie hoffen, dass der wieder eine gute Saison spielt und dann wird es eben echt schwierig vorne.
Ja. Carsten, Ergänzung wahrscheinlich?
Nö, bei Freiburg keine gerade.
Gut. Dann gehen wir weiter zum wieder in der Liga angekommenen Rekordmeister, glaube ich sogar, ne? Die Bietigheim Steelers. die wir auf Platz 10 eingestuft haben, Steffen.
Platz 11, oder?
Richtig, kann ich zählen. Wir waren 14, 13, 12, 11. Ja, das ist Platz 11 natürlich. Mich hat die 10 von Carsten gerade verwirrt. Es ist Platz 11. Du hast vollkommen recht. Aber es trotzdem ist jetzt Bietigheim dran.
Genau, Platz 11. Also ich bin zum einen bin ich froh, dass sie wieder da sind. Und ich finde zusammen mit Düsseldorf, wir haben Düsseldorf und Bietigheim neu in der Liga. Wir haben Selb raus und Dresden raus. Ich finde, das ist ein guter Deal. Also gefühlt ist die Liga, was die reinen Namen angeht, attraktiver als letzte Saison. Insofern die Scorpions, auch wenn ich weiß, dass hier in Nordhessen es einige gibt, die sie eher kritisch sehen. Aber ich hätte die Scorpions noch lieber hier gehabt, um einfach so ein attraktives Auswärtsziel noch in der Nähe zu haben mal. Aber gut, die Steelers haben sich letztlich durchgesetzt, letztlich auch verdient. Aber ich glaube auch, dass sie jetzt eine schwierige Saison vor sich haben, weil sie nicht ganz so viel geändert haben im Kader. Und zwar Olaf Schmidt steht im Tor, das ist deren Nummer 1. In der letzten Saison gut gespielt in der Oberliga. War auch ein Garant für den Aufstieg letztendlich, gerade in der Finalserie gegen Hannover. Aber DEL2 ist eben nochmal eine andere Nummer. Da muss er zeigen, dass er da der Fels in der Brandung sein kann. Und die Abwehr wirkt relativ, naja, ein bisschen überaltert mit Dronia, mit Sören Sturm und mit Tim Schüle. Dann haben sie dazu geholt jetzt Maximilian Söll aus Krefeld und Arne Upleger aus Dresden. Die haben da bei diesen Teams eigentlich keine so große Rolle gespielt. Also Abwehr und Tor sehe ich kritisch. Im Sturm sieht es auf dem Papier ein bisschen besser aus, aber da sind sie auch massiv abhängig von den Imports, die sie da geholt haben mit Jugend und Dost, die zwei, die bisher noch nicht in der Liga gespielt haben, noch nicht in Deutschland gespielt haben. Kemp auch nicht als Mittelstürmer, der kam aus Österreich. Und der vierte ist Marek Radschuk, der war vorletzte Saison bereits bei den Steelers, als sie abgestiegen sind. Ja, muss man wirklich schauen. Also das ist wirklich die entscheidende Frage. Also ich glaube, die Steelers sind wie kein zweites Team extrem abhängig von ihren Imports. Das gilt natürlich in gewisser Weise für alle. Aber bei den Steelers müssen wirklich alle vier eigentlich einschlagen, damit das funktioniert, damit die den Klassenerhalt sichern können. Auf dem deutschen Sektor, da ist dann ein Mike Fischer dabei, der jetzt auch in Krefeld zuletzt nicht überragend war. Der soll die zweite Reihe führen mit den beiden Imports, mit Jugend und Dosti, so wie es im Moment aussieht. Und Reihe 3 haben wir dann einen Tyler McNeely, der wieder mit dabei ist, ein Alex Breibisch, der ja ein sehr schneller Skater ist. Ziontek ganz genauso. Und dann nächste Frage, nächster kritischer Punkt ist die vierte Reihe. Da ist zu befürchten, dass da nicht sehr viel Entlastung kommen wird. Also wenn wirklich die Imports einschlagen und wenn die Erfahrenen hinten, Dronia, Sturm, Schüle, das alte Niveau einigermaßen erreichen, dann kann das ganz gut funktionieren. Aber davon sind die eben auch abhängig. Und deswegen denke ich, das wird
Jetzt hast du am Ende gehakt, aber ich glaube, du hast schwierige Saison am Ende gesagt.
Das ist gut angekommen, ja. Kann ich nochmal bestätigen, genau. Also,
gut, top. Ja, ich habe so den Kader angeguckt und habe eigentlich gedacht, so gefühlt ist das die gleiche Mannschaft, die vor 2 Jahren da auch abgestiegen ist. Also sind ein paar Rückkehrer ja auch dabei, wie du auch schon gesagt hast. Aber also so Bietigheim. Ich finde es aber eigentlich auch gut, dass sie wieder da sind. Also so wie du es auch gesagt hast. Ja. Gehen wir weiter nach Weißwasser.
Und zu den Lausitzer Füchsen, ja.
Ja, die ich aber jetzt mache, weil du unsere ganze Planung hier durcheinander bringst.
Sorry.
Genau. Die Lausitzer Füchse, ja. Christoph Kreuzer hat ja letzte Saison von Petteri Vekipata übernommen, der so ein bisschen das System Eishockey da gespielt hat. Man sagt, Kreuzer spielt ein etwas attraktiveres System, also es lässt sich ein bisschen schicker anschauen. War ja mehr oder weniger erfolgreich. Man setzt zumindest weiterhin auf ihn. Weiterhin setzt man auch auf den Ausländer Anthony Marone, der eigentlich letztes Jahr wirklich sehr guten Job gemacht hat und seine Ausländerlizenz im Tor mehr als gerechtfertigt hat. Aber was passiert, wenn der halt mal ausfällt? Also dann muss man halt wieder schauen. Von den Eisbären kommt Lennart Neiße per Förderlizenz. Sonst hat man Pascal Seidel geholt, der in Rosenheim ganze 2 Spiele letztes Jahr gemacht hat. Also da muss man drauf hoffen, dass da nicht so viel passiert im Tor. Aber gegebenenfalls hat man da vielleicht auch die Möglichkeiten, nochmal sich umzuschauen. Ja. Sonst in der Verteidigung neu ist, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Erik Jord. Ein Schwede aus der Alps-Hockey-Liga, der dort auch zum Verteidiger des Jahres tatsächlich avancierte. Auf dem natürlich ja auch gebaut wird und der die Verteidigung tragen soll. Haflena wurde verpflichtet, auch in der Verteidigung. Ist der deutsche Pass da? Kommt er noch? Steffen, du bist immer tagesaktueller als ich. Also man
noch nichts gehört, aber ich schaue mal live nach. So ein paar Teams habe ich gesehen, haben ihre ihre Spieler schon lizenziert auf der DL2-Seite. Sprich mal weiter, ich schaue nach, ob der schon auftaucht.
Genau, also im Heft ist er tatsächlich schon mit einem deutschen Pass, aber der sollte bis zum Saisonstart erst da sein. Ja. Sonst haben wir im Sturm Alexis Daou, der zurück in die Liga kehrt, war schon mal in Krimmitschau, kommt jetzt aus Manchester, hat dort sehr stark gescored. Der vierte Ausländer im Bund ist dann Lane Scheidel, der auch mittlerweile bekannt ist. Clark Breitkreuz funktioniert, haben wir auch schon mal gesagt, nur in Weißwasser, ist für mich eigentlich auch so ein bisschen das Gesicht des Teams. Wird bestimmt auch wieder das C tragen. Ja, Reisnecker und Trippke von Freiburg. Bin ich gespannt, welche Rolle sie spielen werden in Weißwasser. Ich glaube, das tut den Freiburgern mehr weh, dass sie weg sind, als sie den Füchsen dann letztlich helfen werden. Also nicht, dass sie es nicht tun werden, aber ich glaube, Reisnecker muss eine etwas andere Rolle noch spielen. Trippke hat da noch ein bisschen mehr Welpenschutz am Ende. Ja, bin gespannt. Das Weißwasser, also auch wieder abhängig von den Eisbären, von den Förderlizenzen. Charlie Janke ist ja mittlerweile fix in Weißwasser. Ich weiß immer nicht. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass es auch für Weißwasser auf Platz 10 ja, eher schwierig wird, diesen 10. Platz zu halten.
Sie haben halt ein extrem junges Team, ne? Also Clark Breitkreuz ist, glaube ich, der älteste Spieler mit noch 33 Jahren. Lane Scheidel ist noch 33 und dann geht es schon rapide runter mit dem Alter. Kann ein Vorteil sein, weil die Spieler sich beweisen wollen, weil sie noch was vorhaben, kann aber auch zum Nachteil werden, was Erfahrung angeht. Gerade wenn es vielleicht dann doch noch ein bisschen weiter runter geht im Lauf der Saison. Und man da schon den Abstiegskampf einläuten muss, ist dann die Frage, ob dann nicht vielleicht ein bisschen erfahrenere Kader hilfreich wäre.
Ja. Dann ist halt auch Christoph Kreuzer gefragt. Da bin ich mal gespannt.
Ich finde das Thema fehlende Erfahrung, das ist ein sehr guter Punkt, gerade in Bezug auf die Abwehr, weil da ist der Import, der Schwede Jord, 24 Jahre alt. Kyle Havlina, der ist noch nicht lizenziert. Ich habe gerade mal geguckt, die haben nur ihre Förderlizenz lizenziert bisher. Mit deutschem Pass möglicherweise, aber der ist 25 und hat noch nicht so viel Erfahrung auf dem Niveau. Und dann haben wir als dritten Verteidiger Tim Heiter, der eigentlich auch keine große Rolle gespielt hat auf DEL2-Level in der Vergangenheit. Ja. Und dann kommen eben die jungen Marlon Braun, Tim Sitzemski und so weiter. Also das ist wirklich ein bisschen Harakiri, finde ich, was sie da in der Abwehr machen. Also da fehlt wirklich Erfahrung. Da hat Sebastian Zauner gespielt, da hat Dylan Plouffe gespielt. Das waren zwei Stabilisatoren eigentlich. Jeremy Baudry auch als Import. Und die sind alle weg. Also da ist, glaube ich, sehr viel Bedarf noch. Also möglicherweise auch der Bedarf dann da nochmal nachzulegen im Laufe der Saison. Im Sturm sieht es ein bisschen besser aus, aber Abwehr sehe ich kritisch.
Gute Ergänzung, danke. Gut. Gehen wir über zu Platz 9. Auch schon eigentlich ein kleines Herzensteam von dir, oder, Carsten?
Dass ich den Standort Regensburg mag, habe ich ja oft genug gesagt. Hier jetzt für unsere Saisonvorschau tatsächlich war ich derjenige, der sie als schlechtester getippt hat. Also ich sehe sie tatsächlich eher im Kampf um die, nee, gegen die Playdown-Plätze auf Platz 11. Tatsächlich ist das Team aber auch nicht schlecht. Also es ist, man hat wichtige Stützen immer noch im Team halten können. Die Reihe um Trevino, Morley und Preto ist zum Beispiel noch da. Morley hatte nicht so den perfekten Start in Regensburg, aber hat gerade in den Playdowns absolut abgeliefert. Was Corey Trevino kann, wissen wir alle selber als Kassler. Also das ist schon okay. Und ich glaube auch mit Alex Berardinelli, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, haben sie auch einen geholt, der sehr vielversprechend ist. Ich sehe halt irgendwie noch die Probleme zum einen in der Verteidigung. Pascal Zerrissen hat jetzt noch nicht so wirklich in der DEL 2 gezeigt, dass er ein richtig guter Verteidiger ist, der da viel aushelfen kann. Dann plant man mit Guillaume No in der Verteidigung. Finde ich auch total überraschend, aber war jetzt auch nicht wirklich der Spieler, um den sich die Clubs sonst gerissen haben. Und dann im Tor Jonas Neffin als Nummer 1. Freut mich riesig für ihn. Ich glaube auch, dass er das Potenzial hat. Aber dahinter sehe ich halt keinen Backup, der ihn da entlasten kann oder auch mal helfen kann, wenn er eine schlechte Phase hat. Und ich glaube, das ist ein ganz schönes Risiko, was die Regensburger eingehen. Und deswegen befürchte ich, dass es trotz vieler Tore, die ich ihnen zutraue, nicht zu vielen Punkten reichen wird in dieser Saison und dass sie erneut gegen den Abstieg kämpfen müssen. Auch wenn ich ihnen die Daumen drücke, dass es nicht so wird.
Ja, ergänzend Simon Wolf per Förderlizenz, der wurde ja letztes Jahr in München reingeworfen, hat da, glaube die Spiele, die er gemacht hat, waren gar nicht so verkehrt. Guillaume No, da muss ich auch, also schön, dass er wieder in der Liga ist und Pascal Zerrissen finde ich generell overrated, also fand ich, ja, overrated klingt immer so hart eigentlich, aber ich sehe ich nicht so viel, wie vielleicht andere in ihm sehen. Klingt das besser, ne? Ja. Ja, bin ich auch gespannt. Steffen, hast du Ergänzung zu Regensburg?
Nee. Gut. Vielleicht noch eine, ja, vielleicht ganz interessante Geschichte zu Bryce Kindorp, der ja auch ein Neuzugang ist, aber der war letzte Saison überhaupt nicht aktiv, weil er gesperrt war. Der hat sich nämlich geweigert, aus seinem AHL-Team in das Farm-Team in die ECHL zu wechseln. Und dann ist er einfach quasi ein Jahr rausgenommen worden. Er war quasi, ja, ein Jahr ist er jetzt inaktiv gewesen, aber hat davor durchgehend AHL gespielt. Das heißt, er hat schon Potenzial. Da bin ich sehr gespannt, wie er jetzt in der DEL 2 einschlägt.
Schon der nächste Inaktive, ne? Jemand mit einem Torhüter. Jetzt haben wir quasi eine Ausländerlizenz. Gut. Dann gehen wir, ich muss kurz durchziehen, dass ich mich nicht wieder verzähle, zu Platz 8. Ja, dem EC Bad Nauheim, Steffen. Mit neuem Trainer.
Mit neuem Trainer, das hast du perfekt anmoderiert, denn mit dem hätte ich jetzt auch angefangen, weil im Grunde Peter Russell, die Verpflichtung von Peter Russell, ein Riesen-Coup war für die Bad Nauheimer. Also da kann man schon sagen, dass der Star auf der Trainerbank sitzt. Also Russell hat ja in Freiburg damals und auch in Ravensburg zweimal extrem viel rausgeholt aus dem jeweiligen Kader. Und das muss er wahrscheinlich auch in Bietigheim machen. Also da muss er ganz gut zaubern.
Bad Nauheim.
Was habe ich gesagt? Bietigheim, Gottes Willen. Bad Nauheim heißen sie, richtig.
Na, ist egal, das ist nicht so wichtig, der Club.
Wir nehmen den Namen von dem Ort einfach nicht in den Mund. Wir nennen sie jetzt auch Bietigheim.
Genau, also ihr wisst, ich versuch's mal, aber ich glaube, das schaffe ich nicht, ohne den Ortsnamen zu nennen. Ich versuch's mal.
Du
Und
kannst sie noch nicht
zwar bin
nennen.
ich.
Wir sind ja neutral hier fast.
Genau, also ich sehe das Problem vor allem im Abwehrbereich. Da ist eben Boldy Wild gegangen, dafür Simon Knüpp gekommen. Knüpp hat zuletzt auch nicht so gut gespielt in Rosenheim, also war jetzt nicht der absolute Leistungsträger, beziehungsweise hat auch einige Unsicherheiten gezeigt. Mit McPherson ist einer gekommen, Justin McPherson, der spielt seine erste Europasaison, muss man auch abwarten, wie gut er spielt, hat aber ganz gute Vorschusslorbeeren bekommen. Aber dann haben wir mit Garrett Pruden auch so einen Wackelkandidat und die beiden, die vielleicht so ein bisschen stabilisieren können, mit Patrick Seifert vor allem und auch mit Abstrichen mit Christopher Fischer, die fehlen noch, die sind verletzt, die werden wahrscheinlich erst im Oktober oder so dazukommen. Also die Abwehr wirkt so ein bisschen wackelig und unerfahren. So, dann haben wir einen Jerry im Tor, Jerry Kuhn, hat letzte Saison für mich extrem überraschend eine richtig gute Spielzeit gehabt mit einer guten Fangquote mit über 92%. Aber das ist auch immer so ein Ding, dass man bei diesen Spielern schauen muss, wann das Alter zuschlägt. Also Jerry ist jetzt 39 und wenn Bad Nauheim nächste Saison Playdowns spielt, ist er 40 im März. Also muss man auch schauen, ob er wirklich gerade ohne richtige Entlastung, wenn er fast jedes Wochenende zweimal ran muss, wie er das Niveau halten kann. Im Sturm sehe ich es ein bisschen positiver. Also da haben sie wirklich ja deutsche Spieler auch verpflichtet, die in der Vergangenheit auch wirklich gezeigt haben, dass sie scoren können auf DEL2-Level. Also André Biresch, der geht mittlerweile, ist er zum dritten Mal nach Bad Nauheim gewechselt. Der Deutsch-Slowake, der ist wieder da. Davis Koch ist auch wieder da. Hatte zwar in Krefeld zuletzt keine so gute Zeit, aber davor in Heilbronn hat er abgeliefert. Und auch Justin Wolek finde ich eine gute Verpflichtung. Der ist noch U24-Spieler. Hatte in Augsburg zwar auch seine Probleme, aber ich denke, auf DEL2-Level kann er da auch weiterhelfen. Und dann haben die unsere Freunde aus der Wetterau, jetzt habe ich es umschifft, haben Unterstützung von unseren Freunden aus Südhessen, unter anderem durch die Kose-Zwillinge, Timo Kose im Sturm, Fabio Kose in der Abwehr, Philipp Bidul in der Abwehr. Zimmermann ist lizenziert, der kann spielen. Kevin Bicker auch, wobei ich nicht glaube, dass der je in der DEL2 aufläuft. Aber trotzdem, also da zumindest für die Breite haben sie da einige Spieler aus Südhessen, wo sie drauf zugreifen können. Also wie gesagt, Sturm finde ich ganz in Ordnung, so wie er dargestellt ist, aber ich sehe wirklich das Problem eher in der Abwehr. Aber trotz allem, ich komme wieder zurück auf Peter Russell. Normalerweise muss man sich bei Teams von Peter Russell den Kader angucken und dann zählt man halt zwei Plätze obendrauf oder drei sogar. Also ich glaube, der wird echt einiges rausholen und dann. Für mich landen sie im Mittelfeld.
Ich finde Torhüter finde ich auch interessant. Also dahinter ist ein Dean Döge, der aus Köln kommt, der dort U20 DNL gespielt hat und einen Finn Becker, den man aus der Oberliga aus Herne leiht. Ja, also wenn Jerry nochmal so eine Saison wie letztes Jahr im Kasten hat, dann kann es gut gehen. Sonst, wie du auch sagst, wird es da dann auch schnell, also muss man sich da auch schnell irgendwie nach was anderem umschauen.
Ich würde noch kurz was ergänzen zu den Förderlizenzspielern aus Frankfurt. Also wie Steffen schon richtig gesagt hat, dass Kevin Bicker in der DL2 aufschlagen wird, ist mehr als unwahrscheinlich, zumal es jetzt aktuell ja auch immer noch so ist, dass er in den Staaten weilt und noch nicht mal klar ist, ob er überhaupt nach Deutschland zurückkehrt. Und auch die Kose-Zwillinge sind ja, glaube ich, Zwillinge, ne? Keine, nicht nur Brüder. Egal, die Koses haben wohl auch in der Vorbereitung schon ganz gut überzeugt in Frankfurt und da könnte es dann auch durchaus sein, dass sie nicht so oft in der Wetterau aufschlagen.
Frankfurt hat in
Es
der
gibt
Vorbereitung
Spieler,
überzeugt.
ich wollte gerade sagen, welcher Spieler hat in Frankfurt überzeugt in der Vorbereitung? Nein, aber ich weiß, was du meinst. Natürlich bei den jüngeren Spielern, da legt man ja andere Maßstäbe an. Genau, ich glaube schon, dass die ganz gut sich präsentiert haben in Frankfurt, aber so von der Tendenz her, gerade die Koses, die haben halt, letzte Saison sind die mehr aus der Not geboren in Regensburg in den DEL2-Kader gerutscht, aus dem DNL-Team und haben dann natürlich wirklich eine gute Rolle gespielt. Aber jetzt DEL durchgehend, boah, weiß ich nicht, ob die wirklich das schon packen. Also gefühlt sind die in der DEL2 ein bisschen besser aufgehoben für die kommende Saison.
Gut, du darfst aber auch nicht vergessen, auch nach Ende der Vorbereitung hat in Frankfurt noch nicht so wirklich jemand überzeugt. Vielleicht kriegen sie deswegen dann auch eher noch eine Chance.
Ja. Ist auch spannend, was da passiert.
Grüße gehen an der Stelle raus.
Ja. Zum letzten Mal von dir. Egal. So, nee, nicht egal. Gehen wir weiter von den beiden südhessischen Teams zurück nach Bayern, nach Kaufbeuren oder Kaufbeuern, Carsten.
Ja, der ESVK hat einen krassen Umbruch hinter sich, also gefühlt ist da der komplette Kader ausgetauscht. Ich glaube, mehr Neulinge im Team hat sonst nur Düsseldorf. Im Sturm konnte man zumindest so Namen wie Sabi Blomqvist, die ihre Laxon, Max Oswald halten, aber sonst ist da fast alles eigentlich neu. Ich bin tatsächlich extrem gespannt, wie dieses Team auftreten wird. Man hat im Sturm mit Henry Cunningham und Tyson McLellan, der zurückkehrt nach Deutschland, zwei Spieler geholt, die durchaus schon zu überzeugen wussten. Henry Cunningham in Kassel letzte Saison war vielleicht nicht so ganz, hat nicht so die Rolle gespielt, die er braucht, um so zu punkten, wie er das schon gemacht hat in der Liga. Aber Tyson McLellan zum Beispiel, wenn ich mich da erinnere an seine Freiburger Zeiten, ist auf jeden Fall auch mega stark. In der Verteidigung John Rogel tatsächlich auch einen sehr erfahrenen Spieler geholt, der sich schon unter Beweis gestellt hat. Nicolas Appendino aus der DEL geholt. Also ich glaube tatsächlich, dass da einiges möglich ist, aber das Team wird sich halt erstmal finden müssen. Und hinten im Tor, Fiesinger und Babulis, letzte Saison schon in Kaufbeuren gewesen und ja, Daniel Fiesinger hatte eigentlich eine recht gute Saison, obwohl er mehr als 3 Tore im Schnitt kassiert hat, immer noch eine Fangquote von über 90%. Ist eine, auf den man sich verlassen kann und deswegen glaube ich, dass dieses Team Potenzial hat, aber ich denke mal, es wird gerade am Anfang am Anfang der Saison schwierig und im Laufe der Saison dann besser werden.
Ja. Appendino sogar zurückgeholt, ne? Der ging ja, glaube ich, von Kaufbeuren in die DEL.
Ja, vor 2 Jahren, glaube ich.
Ja, genau. Ja. Steffen, hast du Ergänzung?
Also ich glaube, also meine erste Tendenz bei Kaufbeuren war, ja, wer soll denn da die Tore schießen? Da, ja, Blomqvist ist zwar da, aber dann habe ich gedacht, naja, bei den Imports, Cunningham ist jetzt nicht der geborene Torjäger, McLellan ist eher der Vorlagengeber. Dann haben sie mit Raphael Joly aus der Oberliga eingeholt, das ist eher so ein physischer Spieler. Und dann mit Joey Cassetti, jemanden, der letzte Saison zwar in Großbritannien war, aber verletzungsbedingt kein Spiel gemacht hat. Dann habe ich mich gefragt, wie kommt denn Patrick Greimer auf die Idee, so einen Spieler zu holen, auch noch so früh im Sommer eigentlich. Aber der hat in der Vorbereitung voll überzeugt, der hat nahezu bei jedem Spiel gepunktet. Also ich glaube, das kann einer werden, einer der Überraschungen der Saison werden auf der Importposition. Also wie gesagt, torgefährlich und der kann echt scoren. Und genau, in der Abwehr mit Bernhard Ebner Führungsspieler geholt und Appendino ist natürlich einer, der den Spielaufbau hervorragend beherrscht, also der kann den Puck nach vorne tragen. Ich glaube, da hat Patrick Greimer sich echt was dabei gedacht bei diesen ganzen Verpflichtungen. Hat einen guten Job gemacht, zumindest auf den ersten Blick. Und genau, deswegen denke ich, da werden die Kaufbeurer werden wieder eine ordentliche Saison spielen.
Also letztlich stellt sich die Frage, wer sind die 3 Musketiere zu D'Artagnan, oder? Ach, der ist mit Vornamen D'Artagnan. Das ist ja auch geil. D'Artagnan Joly. Kennt ihr nicht? Habe ich jetzt wieder so ein Dad-Joke gebracht?
so ein Onkel-Joke, meinst du?
Ja. Ey, das war doch
voll. Du hast nur gezeigt, wie alt du bist.
D'Artagnan und die 3 Musketiere, das kennt ihr doch,
ja,
oder?
Ja, natürlich kennt man schon. Das.
Ja, okay, ihr kennt das wahrscheinlich. Ja. Nochmal gucken, wie viele von unseren Hörern das kennen. Ja. Na gut. Machen wir weiter im Programm. Gehen wir nach Rosenheim. Ja, Rosenheim in der letzten Saison eigentlich auch schon auf einem sehr überraschenden, nein, auf einem überzeugenden Platz 5 abgeschlossen. Dieses Jahr sehen wir sie einen Platz schlechter im Mittel. Groß Verletzungspech in der letzten Saison gehabt. Man muss aber sagen, letzte Saison schon den Kader punktuell verbessert. Diese Saison eigentlich auch wieder zumindest qualitativ gehalten. Oskar Aucio im Tor mit einer Ausländerlizenz hat auch eine brutale Saison letztes Jahr gespielt, also hatte einen großen Erfolg daran, dass Rosenheim dort geendet ist, wo sie letztlich geendet sind, auch die großen Teams geärgert hat. Einen großen Anteil daran hatte auch ein Shane Hanna, der auch in der kommenden Saison wieder auflaufen wird. Jetzt warte, bin ich gerade aus dem Dings. Achso, Maximilian Adam kommt aus Krefeld. Der hat ja mittlerweile auch relativ viel DL2 Wasser getrunken. Oh Gott. DL2 Erfahrung gesammelt. Einen Dominik Tiffels, letzte Saison schon dort gewesen. Dann eben den auch erwähnten Dylan Plouffe, den du schon gesagt hast, der kommt aus Weißwasser dazu. Einen Joel Kauessen, zumindest auf Zeit, wenn das noch aktuell ist, in Rosenheim, in Kassel keinen Vertrag mehr bekommen. Verteidigungstechnisch und rund um Shane Hanna scheint sich da ein bisschen was zu formieren. Oder beziehungsweise hat man auch die gehalten, die das auch letztes Jahr teilweise getragen haben. Ja, vorne im Sturm gab es zumindest in Fankreisen ein bisschen Aufruhr, weil natürlich die Aufstiegshelden Hauner, Reiter und Strode den Verein jetzt verlassen haben. Man konnte aber die Paradereihe um Laub, Lucky Laub, also CJ Stretch und Willi Järvelein halten und setzt natürlich auch in der kommenden Saison wieder da drauf. Einen Charlie Soro darf man hier auch nicht vergessen als Center und quasi der vierte Ausländer dann neben Hanna, Stretch und Aucio. Ja, einen Setter Gosic und einen Scott Faeson und einen Fabian Dietz, die kommen alle aus der Liga, haben dort eigentlich auch für ihre Clubs ganz gut gescored. Fast jeder einen Punkt pro Spiel, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger darunter. Ja, für mich eigentlich ein relativ sicherer, also wir Playoff-Kandidat. Ohne Pre-Playoffs.
Gerüchtet wird aktuell noch Ryan Olsen nach Rosenheim. Das wäre natürlich dann zumindest spielerisch auch nochmal ein Kracher. Ist natürlich die Frage, mit Daniel Weiß hat man ja, glaube ich, auch noch einen Tryout-Spieler dort. Sind beides jetzt nicht unbedingt so die Kandidaten für eine harmonische Kabine? Inwieweit man sich da vielleicht ein bisschen Unruhe noch in den Club holt. Aber ansonsten stimme ich dir zu. Also es ist schon. Die haben schon einen ordentlichen Kader zusammengestellt und ich habe mich tatsächlich schwer getan, sie so weit unten noch irgendwie anzusetzen, weil das schon ja ein ordentliches Brett ist, was man da aufs Papier bringt.
Ja. Steffen?
Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Das ist für mich schon ein Win hier. Okay. Ich habe gerade gesehen, gibt es am Pferdeturm Flötzinger? Ist das neu? Ich weiß, dass die da Spaten hatten. Ich habe nur gerade hier ein bisschen durchgeblättert und habe die Werbung von Flötzinger gesehen und da stehen Hannover Indians als Partner dabei. Naja, wir wollen ja keine Bierwerbung machen. Auch wenn unser Logo aussieht wie ein Bierlogo, fällt mir dabei wieder ein. Gehen wir weiter zu den Ravensburg Tower Stars. Steffen.
Ja, die Ravensburger haben ja um ein Haar den Meistertitel verpasst in der letzten Saison und hätten fast der DEG noch den Klassenerhalt gesichert in der DEL. Also die Ansprüche sind da relativ hoch. Ich weiß nicht, ob sie die so ganz erfüllen können. Also zum einen, weil natürlich die Konkurrenz gut aufgerüstet hat. Und zum anderen auch, weil ich denke, dass der Sturm nicht mehr ganz so stark besetzt ist, wie es noch in der letzten Saison war. Also vielleicht nicht ganz so durchschlagskräftig. Da tut nämlich vor allem der Abgang von Matthew Santos weh. Der ist ja nach Krefeld gegangen. Und Fabian Dietz ist auch nicht mehr mit dabei. Der hat einige Tore erzielt. Also die beiden sind im Sturm erstmal zu kompensieren. Auf dem deutschen Sektor kam dann ein Thomas Reichel dazu, ein Marvin Schmid hinzu. Ein Mrazek aus Dresden, der hat in Dresden nicht so die große Rolle gespielt. Schmid in Regensburg, ja, ist auch mehr natürlich so ein kreativer Spieler, aber war jetzt auch nicht der super große Scorer dort. Und Thomas Reichel, dem wäre zumindest zu wünschen, dass er verletzungsfrei bleibt. Das war ja in Krimmitschau ein bisschen schwierig. Auf den Importpositionen haben sie zwei interessante Leute geholt mit Marc Rassel. Der wird mit A tatsächlich geschrieben, nicht mit U. Es ist jemand, der in der Vergangenheit wirklich gezeigt hat, dass er ein Torjäger sein kann. Und also der wird sicherlich für Torgefahr sorgen. Der hat in der ersten Reihe mit Karlsson und mit Čanić gespielt. Also ich glaube, das ist eine extrem torgefährliche Reihe. Und dahinter wird es dann aber eben schon eng, wenn man da Schmid mit reinnimmt und einen Nick Latta, der weiß zwar auch, wo das Tor steht, aber ist nicht ganz so beständig vielleicht im Tore schießen. Dann kommt da noch der nächste neue Import hinzu. Mit Voyer, der ist wahrscheinlich eher so ja, ein bisschen physischer Spieler, aber hat auch zuletzt in der Slowakei ganz gut gepunktet. Unter anderem genauso gut wie Matthew Wettman, der ist jetzt in Frankfurt, der spielt DEL. Also der kann sicherlich auch eine gute Rolle spielen. Aber ich glaube, alles in allem fehlt da im Sturm so ein Stück Offensive, einfach von der ersten Reihe abgesehen. So ein Stück Durchschlagskraft. Die Abwehr ist im Grunde gleich geblieben. Im Tor auch weiterhin mit Scharipow. Also da hat sich nicht viel verändert. Aber ja, Ravensburg, die werden oben mitspielen, sicherlich werden eine gute Rolle spielen. Aber ich glaube nicht, dass es für ganz oben reicht.
Ich habe nichts zu ergänzen, Carsten.
Nö, nee, auch nicht.
Dann können wir mit ganz oben weitermachen und würden mit unserem Platz 4 der Düsseldorfer EG.
Ja, die DEG. Also erstmal herzlich willkommen in der Liga. Ist auf jeden Fall ein Name, den man gerne mit auf dem Tableau hat, auch wenn natürlich der Kampf um den Aufstieg dadurch erstmal per se interessanter wird und schwieriger wird. Die DEG hatte natürlich das Problem, dass man natürlich auch nicht so richtig damit planen konnte, dass man absteigt, oder beziehungsweise ja im Vorfeld damit planen konnte. So hat es bedeutet, dass man eigentlich den kompletten Kader erneuert hat und das schon relativ spektakulär. Also es war wirklich so, dass gefühlt jede Neuverpflichtung von der DEG eigentlich ein Erstaunen hervorgerufen hat. Da sind schon krasse Namen dabei gewesen. Lukas Lessio, Kevin Maginot, Max Faber natürlich auch. Also das ist schon ordentlich, was da zusammenkam. Das Problem war aber auch, dass es irgendwann vorbei war, so ein bisschen mit Neuzugängen, und dass man jetzt einen relativ kleinen und schmalen Kader zusammen hat. Und das kann meiner Meinung nach schon recht schnell ein Problem werden. Also es wird immer wieder damit oder kommuniziert, dass man den Kader ja auffüllt mit Förderlizenzspielern aus Köln und Duisburg ist, glaube ich, der Oberliga-Partner. Aber das ist schon meiner Meinung nach ein ziemliches Risiko. Und gerade wenn die Spieler vielleicht auch gar nicht so regelmäßig mittrainieren, hat man dann auch nicht so die Harmonie im Kader, die man braucht. Auf der Trainerbank hat man mit Rich Czernomaz natürlich einen, der die Liga kennt, der auch durchaus schon gezeigt hat, dass er Teams da nach ganz oben führen kann. Also war ja auch in Frankfurt und in Ravensburg aktiv. Mit beiden Mannschaften Meister geworden. Also insofern steht da einer an der Bande, der das kann, aber der mit seiner Spielweise, mit seiner ja, Art Trainer zu sein, vielleicht auch nicht mehr so der modernste ist. Und auch da stellt sich natürlich die Frage, passt das am Ende so oder ist das nicht vielleicht ein bisschen zu viel Konfliktpotenzial? Ryan Olsen hat man schon rausgeschmissen nach ja, irgendwelchen Verfehlungen. Mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht sagen. Da hat man zumindest gezeigt, dass man sich auch nicht von Spielern irgendwie auf der Nase herumtanzen lassen will. Ja, also ich glaube, Düsseldorf hat das größte Potenzial, natürlich ganz oben hinzugehen, aber meiner Meinung nach durch den ja komplett neu zusammengestellten Kader auch eine sehr, sehr schwierige Saison vor der Brust. Und ich denke, dass man trotz der großen Namen, die man im Kader hat, vielleicht auch nicht unbedingt damit rechnen sollte, dass es gleich ganz nach oben geht. Also wir haben das bei Krefeld gesehen, die haben auch schon in ihrer ersten DL2-Saison eigentlich starke Namen verpflichtet und jeder hat gesagt, ja, die greifen sofort oben mit an und sie waren auch über die Hauptrunde immer mit oben, aber in den Playoffs war dann meistens relativ früh Schluss. Und ähnlich ist es bei der DEG meiner Meinung nach. Also wir sollten nicht erwarten, dass die jetzt dann direkt schon wieder Meister werden und aufsteigen. Sie werden oben mitspielen, das ist auch gut so. Das werden sie auch müssen, um ihren PSD-Bank-Dome, wie es heißt, glaube ich, zu füllen. Aber so richtig den Meisterschaftskandidaten sehe ich da einfach noch nicht.
Ergänzungen?
Ich kann da eigentlich nur zustimmen. Also da, ich glaube, da in der Kabine, da sitzt so ein bisschen Dynamit oder Plutonium oder was auch immer, weil die Explosionsgefahr wirklich vorhanden ist. Denn was du eigentlich auch schon gesagt hast, Carsten, Rich Hernumas ist ein Trainertyp, der Spielertypen bevorzugt, die jetzt in seinem Kader eigentlich nicht so sehr vorhanden sind. Also das komplette Gegenteil davon. Also man hat viele dabei, die wirklich offensiv ausgerichtet sind, auch eher so ein bisschen soft wie Baylinson, hinten in der Abwehr Blumenschein und Faber oder auch im Sturm mit Smith und Niederberger, auch Lukas Leschio. Weiß nicht, ob Cerno mit denen so gut klarkommt eigentlich, aber die mussten natürlich aus der Not heraus, spät haben sie angefangen, den Kader zusammenzustellen und dann haben sie natürlich finanziell ins oberste Regal gegriffen. Aber ob das so mit Augenmaß zusammengestellt ist, weiß ich nicht. Da sehe ich auch so ein bisschen Gefahr einfach, dass das schief gehen kann. Aber natürlich vom reinen Talent her, das, was du auch gesagt hast, könnten die natürlich auch vorne mitspielen. Also das ist wirklich, wird extrem spannend sein, wie die DEG so auftritt in der Saison. Aber eigentlich den Fans ist es zu wünschen, dass die wirklich nach Jahren Tristesse in der DEL wirklich mal wieder auch ein paar Erfolge feiern können. Ich kann mich erinnern, das war ja bei uns vor 20 Jahren, als wir 2006 abgestiegen sind und dann zweite Liga gespielt haben. Da kam ja auch so eine Euphorie dann zustande, dadurch allein, dass wir eben wieder vorne mitgespielt haben, dass wir wieder Siege gefeiert haben. Das Gleiche war bei Krefeld auch der Fall dann. Also ich glaube schon, dass so ein Ligawechsel der DEG jetzt einfach mal gut tun könnte und auch das ganze Umfeld oder auch die Fans wieder so ein bisschen, ja, wachküssen könnte.
Ja, wie kriege ich denn da jetzt eine Überleitung hin? Aber auf Wachküssen kriege ich nichts. Naja, gehen wir einfach so mal vielleicht zu einer Überraschung, aber wobei wir das nächste Team eigentlich immer relativ hoch raten. Der EV Landshut ist bei uns in den Top 3 auf Platz 3. Auch mit einem sehr namhaften Zugang auf der Trainerposition. Uwe Krupp, Stanley Cup-Sieger. Und ja, ich weiß gar nicht, also ich glaube, die Euphorie ist bei vielen größer, als sie bei mir ist. Also ich finde so ein paar Sachen irgendwie generell irgendwie wie schwierig. Also ihm wird, aber kann ich eigentlich nochmal zu. Also auf jeden Fall, es ist ein namhafter Trainer, der jetzt in Landshut unterschrieben hat und eigentlich auch einen sehr guten Kader um sich rum hat. Fangen wir mal im Tor an. Einen Jonas Langmann, der gefühlt seit 100 Jahren in der DEL2 spielt, einen soliden Job dort macht. Ich weiß gar nicht, wie lange spielt er denn? 10 Jahre DEL2, glaube ich. Auch noch gar nicht so alt. 34 ist er, ne, mittlerweile. 33 sogar noch, wird noch 34 dieses Jahr. Wurde letztes Jahr flankiert von einem überragenden jungen Philipp Dietl, der auch Rookie des Jahres geworden ist. Also im Tor sehr stark besetzt. Dietl sogar aus dem eigenen Nachwuchs der Landshuter, was ja auch nochmal so ein bisschen, ja, Verbundenheit schafft, das Ganze. Dann gehen wir mal weiter. In der Verteidigung gar nicht so viel Veränderungen. Da wurden zwei Große geholt. Martin Haas aus Tschechien und Stanislav Dietz, der zuletzt in der DEL unterwegs war. Zu allerletzt in Iserlohn, davor in Bremerhaven und Köln unter anderem. Ja, groß gebaut, generell eine große Abwehr. Dietz 1,93, Haas 1,95, Dersch 1,94. Der kleinste Verteidiger ist Wade Bergmann, der 1,75 groß ist. Aber auch letztes Jahr auch eine brutale Saison gespielt hat, als Verteidiger 42 Punkte gemacht hat. Also verteidigungstechnisch sieht es da ganz gut aus. Allerdings 3 Neuzugänge gegenüber 5 Abgängen. Ja, qualitätstechnisch gut. Quantitativ muss man schauen, und ob das am Ende reicht. Also sollte sich keiner verletzen, reicht es natürlich, aber ja. Gehen wir mal im Sturm. Da sind ein paar mehr Spieler auf der Uhr. Tor Immo als Goldhelm gehalten. Dann Cornelli und Stieler, die in der letzten Saison auch gut gepunktet haben. Neu dabei ist Tobias Lindberg, der geholt wurde aus Krimitschau. Trevor Gooch aus der ISHL. Dort gespielt in Graz unter Harry Lange. Und ganz interessant ist, dass der eigentlich schon mal in der DEL2 aufgeschlagen wäre. Ich bin ja immer derjenige, der das so kurz vor Ende nicht mitkriegt. Aber der hat schon mal wo unterschrieben, wisst ihr es?
Freiburg.
Freiburg, ja.
Ach, ihr seid gut. Ja, er hat in Freiburg unterschrieben. Vertrag ist dann am Ende nicht zustande gekommen, und er hat die letzten Jahre in Dänemark verbracht und dort eigentlich auch gut gespielt. Ja, David Elsner aus Weiden, der auch fast einen Punkt pro Spiel gemacht hat. Also bin gespannt. Das ist qualitativ ein sehr, sehr starkes Team, was Uwe Krupp da auf dem Papier hat. Und ja, ich bin ja Fan von großer Abwehr. Ich weiß nicht, kann das eine Stolperfalle werden am Ende?
Also ich denke mal, in Landshut wird es jetzt auf jeden Fall, oder was heißt auf jeden Fall, ich denke mal, es wird in Landshut jetzt ein bisschen ruhiger, was die Trainerposition angeht, weil Uwe Krupp natürlich auch schwieriger zu kritisieren ist. Ich glaube, da hat man sich von Fanseite in Landshut halt schon lange so einen Namen gewünscht. Er ist aber ja auch nicht unbedingt jetzt der erfolgreichste Trainer gewesen in den letzten Jahren, und da bin ich sehr gespannt, ob das zusammenpasst, Landshut und er. Ich kann mir aber ganz gut vorstellen, dass es klappt und dass Landshut eine deutlich wichtigere Rolle jetzt spielt als die letzten Jahre, wo man auch oft gesagt hat, wow, die greifen oben an, und im Endeffekt war es dann doch eher so der Kampf um die Linie, direkte Playoff-Teilnahme. Aber ich sehe es wie du, man hat da schon einen ganz guten Kader zusammen und spricht viel dafür, dass sie auch oben angreifen werden.
Ja. Ergänzungen? Nein.
Steffen hat sich verabschiedet.
Steffen ist nicht mehr da.
Nee, ich bin da, aber mir fällt nichts weiter ein. Ich habe, denke ich, alles gesagt.
Schön.
Sehr gut.
Steffen, dann darfst du trotzdem weitermachen. Damit offenbaren wir ja Platz 2 und Platz 1, wer uns bisher zugehört hat. Platz 2, den Kassel Huskies.
Tja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also ich denke, Daniel Kreuzer und die Verantwortlichen, die haben natürlich im Sommer schon versucht, einen kleinen Umbruch zumindest zu starten, indem sie auch langjährige Verträge aufgelöst haben mit Keusen und Faber und Luis Brune, glaube ich, auch. Die hätten eigentlich noch Vertrag gehabt. Ja, auch ein Luxusproblem im Tor natürlich, dass Brandon Maxwell, der ja noch ein bisschen fehlt, ersetzt wird durch einen Oleg Schilin. Und dann Philipp Maurer die Entlastung bekommt fürs Erste. Das hätte man auch, denke ich, da hätte keiner sich beschwert, wenn man gesagt hat, nee, der Philipp Maurer, der spielt jetzt erstmal durch, der ist jetzt erstmal unsere Nummer 1, bis Brandon Maxwell zurück ist. Aber da hat man sich Schilin tatsächlich gegönnt. In der Vorbereitung, was die Abwehr betrifft, hat mir Simon Schütz sehr gut gefallen als Neuzugang, also wirklich sehr schnell auf den Kufen, auch physisch gut, obwohl er ja nicht der Allergrößte ist, spielt einen guten Aufbaupass. Und der Bodie Wild, ich glaube, es könnte sein, dass der uns noch ein paar graue Haare liefern wird im Laufe der Saison, weil das ist, im Grunde hat er in der Vorbereitung öfter schon das bestätigt, was die Bad Nauheimer auch ja, ihm mit auf den Weg gegeben haben in das Abschlusszeugnis, nämlich dass er natürlich offensiv durchaus was kann, auch Besonderheiten kann, die andere deutsche Verteidiger nicht können, aber dass er ab und an auch Bruder Leichtfuß ist. Bin ich gespannt, ob da Todd Woodcroft und Petteri Väkipaarta in der Lage sind, ihm das so ein bisschen auszutreiben. Das traue ich den beiden auch zu. Also das wird spannend, sicherlich. Ja, und im Sturm, da bin ich wirklich positiv gestimmt. Zumindest, wenn ich das beziehe auf die Vorbereitung, auf die Eindrücke in der Vorbereitung. Denn die Art und Weise, wie wir im Angriff gespielt haben, das sah schon wirklich deutlich besser als über weite Teile in der letzten Saison. Also ich hoffe, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Ich habe euch nach dem letzten Spiel gegen Dresden irgendwie 2 Tage später aus Frust so eine Sprachnachricht geschickt über 10 Minuten und habe da gesagt, also ich würde mir schon wünschen, dass Todd Woodcroft Trainer bleibt, aber man sollte mit ihm sprechen und ihn so ein bisschen dazu animieren oder darauf hinweisen, zumindest, dass wahrscheinlich so eine Saison mit so einem defensiven Stil dem Publikum nicht nochmal verkauft werden kann. Und ich hoffe, dass, oder zumindest die Vorbereitung deutet darauf hin, dass auch was das Angriffsspiel angeht, dass da mehr Variation mit reinkommt. Also das sah deutlich weniger ausrechenbar aus für die Gegner. Und auch was zum Beispiel Hunter Garland und Tyler Benson im Sturm zusammengespielt haben, das war schon richtig gut. Also ich habe das Gefühl, dass Benson mit seiner Kreativität, mit seinem Spielwitz dafür sorgt, dass Hunter Garland auch nochmal so ein Tick aufblüht. Das, was er vielleicht letzte Saison nicht so zeigen konnte, weil ihm der passende Partner gefehlt hat. Also da glaube ich, da ist sehr viel Potenzial. Bei Mitchell müssen wir mal gucken. Der hat das auch immer mal wieder angedeutet, dass er torgefährlich sein können, aber er hat sich auch ab und an mal so ein bisschen versteckt. Genau, wen haben wir noch? Laurin Braun hat überzeugt als agiler Spieler, auch als kampfstarker Spieler. Der passt ganz gut in die erste Reihe rein. Die Jungs vorne mit Bartuli und Rutkowski haben auch einen guten Eindruck hinterlassen in der Vorbereitung, also wirklich angstfrei gespielt, Energie reingebracht. Bartuli hat ab und an mal getroffen. Also ich denke, die Huskies, die sind gut gerüstet für die Saison. Ob es für ganz vorne reicht, muss man schauen. Aber sie haben den Kader umgebaut, sie haben gewisse Schlüsse gezogen aus der letzten Saison, das glaube ich schon. Und sie werden um die Meisterschaft mitspielen. Aber ob es ganz vorne reicht, das ist eben genau die Frage. Das wird von Krefeld wahrscheinlich abhängig sein, wie viel die auf das Eis bekommen, wie viel PS. Aber insgesamt bin ich mit dem Kader, so wie er jetzt zusammengebaut ist, im Großen und Ganzen wirklich zufrieden. Und ihr so?
Also die Erwartungshaltung ist ja groß. Ich glaube, wenn man die einfach runterschraubt, also so wie du auch sagst, ich meine, letzte Saison waren wir uns immer relativ sicher, dass es da am Ende irgendwie doch geklappt hat oder die Hoffnung war immer relativ groß. Vielleicht gehen wir dieses Jahr ein bisschen anders einfach mal rein und sagen, ja, vielleicht klappt es ja am Ende doch, unsere Nummer 1, die wir auch so getippt haben, Krefeld zu schlagen.
Also ich muss auch sagen, ich finde den Kader eigentlich tatsächlich sehr, sehr gut zusammengestellt. Klar gibt es immer so die ein oder andere Position, wo man sich vielleicht persönlich noch eine Veränderung gewünscht hätte, aber insgesamt macht das schon sehr, sehr stimmigen Eindruck. Ich glaube, mit Benson hat man wirklich einen geholt, der ja eine absolute Megasaison spielen kann. Wenn er das abschüttelt, was gerade letzte Saison so war, ist ja genug drüber geredet worden. Bei mir ist es tatsächlich auch so. Also Todd Woodcroft hat, glaube ich, noch mit einem Teil dazu beigetragen, dass ich irgendwann letzte Saison keinen Bock mehr auf Eishockey hatte, weil es einfach nicht mehr schön anzusehen war. Gefühlt hat die Mannschaft, wenn sie mal irgendwie 2-0, 3-0 geführt hat, so viele Gänge zurückgeschaltet, dass das Spiel dann irgendwie dann doch noch eng wurde. Und man dann irgendwie nicht so den Weg gefunden hat, nochmal entsprechend nachzulegen. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dieses defensiv Ausgerichtete wurde zu sehr gelebt. Und ich hoffe auch drauf, dass Woodcroft auch daraus gelernt hat. Ich glaube tatsächlich eigentlich, dass er ein sehr, sehr guter Trainer ist, der das auch kann, der sich vielleicht auch da so ein bisschen selber hinterfragen kann. Und ja, was man so mitgekriegt hat aus der Vorbereitung, kann das ja auch durchaus der Fall sein. Ich bin aber auch sehr, sehr vorsichtig optimistisch, weil ich kann mich auch daran erinnern, dass hier im Podcast ein Experte nach der Vorbereitung meinte, Kassel wird das beste Powerplay der Liga stellen, weil das Powerplay so gut lief in der Vorbereitung und dann sah es dann über die Saison doch wieder schlecht aus. Und genau das Gleiche könnte uns halt auch generell, was die Ausrichtung der Mannschaft angeht, drohen für diese Saison. Aber ich persönlich glaube, dass das Team auf jeden Fall das Zeug hat, um die Meisterschaft mitzuspielen.
Zwischendurch sah es ja auch mal wieder ganz gut aus, das Powerplay. Aber ja. Genau, was die Vorbereitung wert am Ende. Aber gut, Freitag geht's los und trotzdem haben wir noch ein Team zu beleuchten, Carsten. Die Krefeld-Pinguine.
Ja, Steffen hat es ja eben auch schon mal angedeutet, also an Krefeld muss man erstmal vorbeikommen. Die Pinguine natürlich mit einem absoluten Megakader, also man hat mit Santos und Newton zwei Spieler geholt, die ja eine überragende Saison gespielt haben. Rope Mekitalo noch aus Weißwasser geholt, von dem man auch weiß, was er kann. Oh, weiß, was er kann. Ja,
Oh Gott, oh Gott.
unbeabsichtigt. Also das ist schon absolut mega. Bei Mekitalo ist ja auch immer noch so ein bisschen die Frage im Hintergrund, ob der nicht sogar noch einen deutschen Pass kriegt. Ich glaube, das war zumindest in Weißwasser immer noch mal so ein bisschen gerüchtet worden. Dann könnte man noch nachlegen in Krefeld. In der Verteidigung natürlich auch hier Wendenn und Rabe, die letzte Saison schon eine Mega-Saison gespielt haben. Das ist schon echt ordentlich. Dann hat man jetzt noch Philipp Gugula nachverpflichtet, zumindest erstmal bis zur Deutschland-Cup-Pause. Aber wer weiß, ob der woanders vielleicht nochmal einen Vertrag kriegt oder vielleicht dann doch in Krefeld bleibt. Das ist schon echt ordentlich. Und deswegen ist Krefeld mit Sicherheit auch einer der Top-Favoriten in der Liga. Jetzt kommt aber noch ein kleines Aber und warum ich sie tatsächlich gar nicht so weit, also nicht ganz vorne sehe. Und zwar ist das das Alter. Also sie haben schon gerade auf den bei den Leistungsträgern doch den ein oder anderen, der schon deutlich Richtung 40 geht. Das ist dann natürlich eine Sache der Verletzungsanfälligkeit, der Geschwindigkeit, die die Spieler vielleicht nicht mehr so voll aufs Eis bringen können. Und natürlich auch die Frage im Kopf, ob dann immer noch so viel gegeben wird, wie das ein junger Spieler macht, der noch seine Karriere vor sich hat. Aber ohne Frage, Krefeld, absolutes Top-Team zusammengestellt und werden, glaube ich, dieses Jahr die beste Saison spielen, die sie bisher in der DL2 hatten. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, sie haben jetzt auch endlich wieder ein Derby. Das wird auch noch mal ordentlich Motivation reinbringen. Die 4 Spiele.
Das Alter. Aber Philipp Gugula wird trotzdem dem einen oder anderen noch sehr, sehr weit weglaufen. Ja, ich habe da nichts zu ergänzen. Also Faktor Popisch haben wir, glaube ich, letzte Saison noch mit so einem kleinen Fragezeichen gehabt.
Eine
Aber
Sache habe ich vergessen, wenn ich noch darf,
klar.
bevor du es mir wegnimmst. Eine Schwäche sehe ich tatsächlich noch in dem Team, und zwar ist das die Torhüterposition. Ohne Frage Felix Bick, starker Torhüter, hat uns ja auch schon viele graue Haare beschert, vor allem noch als er in Bad Nauheim gespielt hat. Aber tatsächlich sehe ich dahinter nicht so wirklich einen ordentlichen Backup. Und sollte sich ein Bick verletzen, könnte das tatsächlich noch mal ein Loch reißen. So, jetzt dürft ihr.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Ich bin ein bisschen froh, dass die Huskies den Top-Favoritentitel los sind,
Ja.
weil ich glaube schon, dass sich jetzt alles auf Krefeld fokussieren wird, nach dem, was die hier gemacht haben im Sommer. Also ich glaube, wenn man ja in der Theorie eine perfekte Kaderumplanung machen will, dann muss man es genauso machen wie Krefeld. Die haben einfach wirklich die Spieler, die sie nicht mehr gebrauchen könnten, also mit hinten gerade mit Rivers, Trinkberger, Adam, haben sie abgegeben und Mick Köhler geholt, Dybowski geholt, Oliver Mebus geholt. Also Köhler eben für, auch so von der Gewichtung her passt das, weil Köhler ist einer, der kann Spielaufbau, das ist ein gelernter Stürmer eigentlich. Mebus ist einer für die Physis. Dann auch im Sturm mit Zengerli, das ist einer, der so ein bisschen Spielmacher-Typ ist, also kreativ. Mkhitaryan, Zwei-Wege-Stürmer, Santos, Topscorer oder Dritter war er, glaube ich, der Liga. Also es ist wirklich einfach massiv in Klasse investiert. Und aber wie gesagt, der Nachteil ist, alles wird sich auf Krefeld fokussieren. Vielleicht ein Vorteil für die Huskies, dass sie nicht ganz so im Fokus sind. Und das Thema Alter, ja, also ist für mich auch, ich sag mal, mindestens mal ein Strohhalm, sich daran aufzuhängen, zu sagen, okay, das könnte eine Schwäche sein. Andererseits, wenn man schaut, Dresden hat ja auch einige ältere Spieler im Kader letzte Saison, mit Turnbull, mit LeBlanc, mit Austin Birken im Tor. Ich glaube, Sikora ist auch nicht mehr der Allerjüngste. Und die haben es auch geschafft. Also die haben sich auch durch die Playoffs gekämpft, trotz des hohen Alters. Und ja, also kann ein Faktor sein in negativer Hinsicht, muss es aber nicht zwingend sein. Ist immer die Frage, ob sich die Erfahrung, die Klasse durchsetzt oder eben die Altersschwäche.
Ja.
Altersschwäche, du bist dran, Flo.
Ja, ich habe schon gedacht, dass da jetzt irgendwas kommt. Ich hatte gehofft, bin ein bisschen schlagfertiger und ein bisschen schneller gerade, aber das Alter, das Alter. Gut, sind wir eigentlich soweit durch mit allen Teams und hoffentlich haben wir das auch ja, soweit gut beleuchtet. Ich denke schon. Kommen wir zu unserer kleinen Tipprunde Meister und Absteiger. Wer mag anfangen?
Ja, komm hier, ich mache den Anfang beim Meister. Ich habe es eben schon gesagt, ich glaube und hoffe einfach drauf, dass Kassel es diesmal schafft. Vielleicht so, wie Steffen das eben gesagt hat, ohne diesen Nimbus, dass man der Top-Favorit ist, wird es vielleicht ein bisschen einfacher.
Absteiger.
Soll ich auch noch gleich?
Ja, mach doch gleich mit.
Oh, beim Absteiger finde ich es tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil ich nicht so richtig ein Team sehe, was da so krass abfällt, dass ich denke, das wird es werden. Ich sage jetzt einfach mal, um Olli zu ärgern, Freiburg wird's.
Gut, ich gehe mal zumindest mit deinem Meistertipp mit, auch wenn ich vielleicht jetzt doch wieder Druck aufbaue. Es ist einfach diese Hoffnung, dass es irgendwann endlich klappt. Es sind mittlerweile 15 Jahre, ja, 15 Jahre, ne, die man aus dieser Liga raus ist. Ich weiß nicht, wie viele Jahre es versucht wurde, dort wieder hochzukommen. Vielleicht klappt es irgendwann. Also ich hoffe, dass Kassel den Meistertitel feiert und ich glaube im Gegenzug, ihr habt es vorhin auch gesagt, in Weiden diese Euphorie, dann war noch das mit dem Hauptsponsor, das hat nochmal zusammengeschweißt. Bin gespannt, ich glaube, man fällt dort ein bisschen in ein Loch und es geht dies Jahr runter. Steffen.
Ja, ich mache es mir relativ einfach. Also ich bleibe bei Krefeld als Meister, weil ja, die müssen einfach erstmal geschlagen werden, weil die Qualität so massiv ist. Also da muss erstmal ein Team rankommen, gerade über eine Best-of-Seven-Serie. Und beim Absteiger bin ich leider auch bei den Eispiraten Crimmitschau, weil ich glaube, dass sie zumindest zum jetzigen Stand auch nicht die Typen im Kader haben, die in so einer Playdown-Serie dann auch nochmal eine Nummer drauf legen könnten, um da wirklich den Klassenerhalt zu sichern. Also sehe ich das eben das Problem mit der Qualität an sich und dann eben von den Typen her muss man mal schauen, ob wirklich da genug mit drin sind, die dann auch mal den Karren aus dem Dreck ziehen können. Also bisher, Stand jetzt, sehe ich Grimmitschau als leider als ersten Anwärter für den Abstieg.
Gut. Fangen wir an mit der ersten Trainerentlassung der Saison. Ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen. Slukal. Wie wird das eigentlich richtig gesprochen? Also Freiburg entlässt zuerst den Trainer. Aus Gründen, dass man sich doch weiter unten wiederfindet, als man vielleicht es sich erhofft. Ja.
Naja, nach den gefühlt 100 Trainerwechseln in der letzten Saison ist das natürlich jetzt nicht so der schwierigste Tipp. Also tatsächlich hatte ich auch Freiburg zuerst so im Kopf und denke auch aus sportlicher Sicht wäre das wahrscheinlich so am ehesten möglich. Tatsächlich geht mein Tipp, was Trainerentlassung angeht, aber nach Bietigheim. Und das tatsächlich nicht aus sportlichen Gründen, sondern da steht ja noch ein Vorwurf von einer sexuellen Belästigung von zwei Mitarbeiterinnen im Raum. Ich habe eben extra nochmal nachgeschaut, also man hat ihn abgemahnt zumindest, aber aktuell läuft noch das staatsrechtliche Verfahren und ich könnte mir vorstellen, das sollte da noch ein bisschen mehr dran hängen bleiben, dass man in Bietigheim gezwungen sein wird, einen anderen Trainer zu installieren.
Steffen.
Ja, ich finde es ganz gut, dass wir mal drei verschiedene Tipps haben. Also jeder hat einen anderen und ich bin dann leider wieder bei Grimmitschau, bei Jussi Torres. Ich glaube, der wird es gerade auch zu Beginn schwer haben und ich könnte mir vorstellen, dass es da relativ schnell dann Handlungsbedarf gibt.
Ich glaube, so schnell waren wir noch nie durch. Ne? Wir sind unter einer Stunde 30. Ohne, dass wir vorher darüber gesprochen haben, in welcher Zeit wir es heute schaffen wollen. Wir sind ganz gut durchgekommen, haben aber, glaube ich, hoffentlich am Ende nichts auf der Strecke gelassen. Denke ich, oder? Was denkt ihr?
Ich glaube, wir haben kein Team vergessen.
Nee, das haben wir hinbekommen. Wir haben uns einmal verzählt, oder ich habe mich einmal verzählt. Ja, und hat Spaß gemacht mit euch. Freue mich, dass wir in dieser Konstellation nochmal zusammen waren. Wie gesagt, Carsten hat ja sich ein ganz, ganz klitzekleines Hintertürchen offen gelassen, wenn ihr richtig dazu gehört habt. Aber planmäßig wird es dann in der nächsten Folge, wann auch immer die aufgenommen wird, mit Steffen und mir weitergehen. Und schauen wir mal, was wird.
Was wird?
Ach, danke. Wenigstens nicht hängen gelassen. Gut, dann verabschiede ich euch beide in die Nacht und freue mich tatsächlich, also so, das kommt tatsächlich in dieser Folge oft, diese Vorfreude auf die kommende Saison. Freitag geht's los und bin gespannt. Vielen Dank euch beiden.
Sehr gerne.
Danke. Mach's für gut. Die Einladung und ja, Flo, ich kann ja jetzt sagen, bis bald.
Jawohl, bis bald. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.